Ich lese zur Predigt einige, ich denke, bekannte Worte und Verse aus dem 1. Korintherbrief, dort im 13. Kapitel. Ich darf bitten, aufzustehen. Da sagt Paulus, der Apostel, im Namen Gottes: Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. So stärke du unser Jesus Christus in deiner Liebe. Amen. Ja, es sind ganz bekannte Worte und meistens, wenn wir hier Hochzeit feiern dürfen in der Kirche, eine Trauung, dann werden diese Worte aus der Bibel vorgelesen. Das hohe Lied der Liebe, so ist es auch überschrieben worden, die Verse aus dem Korintherbrief. Eigentlich ist das erstaunlich, dass gerade das so im Korintherbrief drinsteht, denn die Gemeinde in Korinth, an die Paulus einen Brief schreibt, das war eine Gemeinde mit vielen Spannungen, mit vielen Konflikten, mit vielen Grüppchenbildungen, mit so vielen Unterschieden in der Art, wie die Menschen waren. Und da hinein schreibt Paulus dieses Wort von der Liebe Gottes, von der Liebe, die wir zueinander finden können. Die Gemeinde in Korinth, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten waren dort. Es war ja eine große Stadt damals im antiken Griechenland mit einem großen Hafen, eine Geschäftsstadt. Da haben am Hafengelände Sklaven gearbeitet. Und dann gab es die erste christliche Gemeinde in dieser Stadt Korinth, eine junge christliche Gemeinde. Und die Menschen, die am Hafen gearbeitet haben, auch Sklaven, die kamen damit dazu in diese Gemeinde. Und auch andere, die so ihr hartes Brot, ihr hartes Tagwerk mit verdienen mussten, damit sie etwas hatten zum Leben, die kamen mit dazu in die Gemeinde. Und dann waren dort genauso auch bei den Gottesdiensten und wenn sich die Gemeindeglieder getroffen haben, die anderen, die Freien, die Gebildeten, die Reichen, die, die viel hatten, die Kaufleute, die Bankiers, bunt zusammengewürfelt, diese Gemeinde. Man kann sich vorstellen, vielleicht so ein bisschen auch, wie es da gerochen haben mag. Die Sklaven, die Arbeiter vom Hafen, da wird das Salzwasser als Duft in der Luft gelegen haben und vielleicht auch der Schweiß von der Arbeit und von den Kleidungen und der Fischgeruch. Und dann sind da die, die einfach mehr Geld haben, aus einem anderen Hintergrund kamen und konnten sich teure Parfums leisten. Da waren sie miteinander und haben Gottesdienst gefeiert, als Gemeinde miteinander gelebt. Es waren Männer und Frauen, auch das war damals ungewöhnlich. Normalerweise, gerade auch vom jüdischen Hintergrund her, waren in den Gottesdiensten Frauen und Männer getrennt. Bei den Christen in der ersten christlichen Gemeinde Männer und Frauen zusammen, Sklaven und Freie zusammen, Arme und Reiche zusammen, Alte und Junge zusammen, Juden und Griechen zusammen. Ja, da wundert es nicht, dass es viele Spannungen gab und manche Reibereien, manche Grüppchenbildungen, ich habe schon davon gesprochen, und manche Konflikte. Davon erzählt der Korintherbrief. Und die Christen in dieser Gemeinde haben auch ihren Glauben unterschiedlich gelebt. Da gab es welche, die waren ganz begeistert, wenn sie die Gottesdienste gefeiert haben und haben die Hände gehoben und aus vollem Herzen gesungen und gebetet, manchmal auch mit ganz eigenen Worten, die sie gefunden haben. Und dann waren andere dabei, die haben mehr so das Vorgeprägte gesucht, die festen, die traditionellen, die gewohnten Worte in den Gebeten. Wir kennen das ja auch aus unseren Gemeinden, auch hier in Drogen. Ich erinnere mich gern dran, als wir hier die Südafrikaner zu Gast haben bei uns, hatten bei uns Timi Temba, wie hier in der Kirche getanzt wurde, auf Englisch gepredigt wurde, mit Übersetzung ganz andere Lieder gesungen wurden, Boxen aufgestellt waren mit kräftiger Musik, ganz anders, als wir es normalerweise in unseren Gottesdiensten machen. Und da kann es auch schnell Reibereien geben, wie man seinen Glauben lebt, wie man Frömmigkeit gestaltet. Vielleicht sagen die einen, das gefällt uns nicht, ich gehe woanders hin, ich gehe weg. Und die anderen sagen, und ihr gefällt uns auch nicht in der Art und Weise, wie ihr das macht. Da hinein spricht Paulus ganz zentral vom Einander annehmen und von der Liebe zueinander. Hinein in diese Spannungen, hinein in diese Konflikte. Und ich gehe das mal so ein bisschen durch, was Paulus da schreibt. Er sagt, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Ja, da waren wirklich Menschen in der Gemeinde, die konnten brillant reden. Zum Beispiel Apollos, von dem wird erzählt im Korintherbrief. Apollos war ein geschulter Rhetoriker. Der hatte das Reden gelernt und er konnte es, er beherrschte es. Glanzvoll waren seine Predigten. Andere konnten vielleicht nicht so gut reden. Mit Menschen und mit Engelzungen konnte er predigen. Und Paulus sagt, aber wenn du die Liebe nicht hast, wenn du die schönsten Worte formulieren und finden kannst, wenn du den größten Wortschatz beherrschst, wenn du Fremdworte geschickt mit einbauen kannst, aber wenn in allem drin nicht die Liebe da ist, die Liebe zu den Menschen, zu denen du sprichst, dann ist das alles, als wenn nur einer auf die Pauke haut. Da dröhnt ein bisschen was, aber es dringt nichts hindurch von der Liebe Gottes in die Herzen. Ich musste neulich lesen vom sogenannten Love Scamming. Mir war der Ausdruck gar nicht so bekannt. Scam heißt der Betrug, Love Scamming heißt Liebesbetrug. Und da wurde erzählt von einer Frau, über 70 Jahre, gelernte Juristin, war vorher mit einem Rechtsanwalt verheiratet und ist ihr Mann gestorben. Und dann wurde sie wieder angesprochen von einem anderen Mann übers Internet mit den schönsten Worten, mit den besten Komplimenten. Es hat ihr so gut getan, ihrer verwundeten Seele, dass da ein Mensch sie wieder achtet und sie liebt. So hat sie es zumindest gedacht. Am Schluss hat ihr der so viel von der Liebe mit Menschen und mit Engelzungen geredet hat, 30.000 Euro aus der Tasche genommen. Es ging ihm ums Geld. Und als er das Geld hatte, war er verschwunden. Love Scamming. Ja, da können Menschen reden mit Engelszungen. Die schönsten Worte, aber wenn die Liebe nicht dahinter ist, ist das alles nichts wert. Und dann schreibt Paulus weiter, und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnis, hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Das wünschen wir uns ja manchmal, dass wir vielleicht so ein wandelndes Wikipedia wären, dass wir alles Mögliche wüssten, auf jede Frage eine Antwort hätten, die Informationen beherrschen. Natürlich gibt es immer wieder solche Leute, die viel, viel Wissen haben. Und die kann man ansprechen, die wissen auf alles etwas Gescheites zu sagen. Aber Wissen ohne Liebe zu den anderen wird zur Besserwisserei. Wissen ohne Liebe zu anderen wird zur Oberlehrerhaftigkeit, dass die anderen von oben belehrt werden und dass in einer gewissen Arroganz auch von oben heruntergeschaut wird auf die, die nicht so viel wissen. Auch Wissen braucht Liebe. Und auch das schreibt Paulus der Gemeinde im Stammbuch, wenn ihr Menschen habt in eurer Gemeinde, die viel wissen, auch theologisch viel wissen, es geht darum, dass ihr in Liebe, in der Liebe Gottes, das miteinander teilt, was ihr wisst und weitergibt. Und nicht, um euch selbst groß zu machen und ins Rampenlicht zu stellen. Und wenn ich allen Glauben hätte, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Vielleicht fallen uns Menschen ein, von denen wir den Eindruck haben, also der kann glauben, wie der glaubt, das ist ja vorbildlich. Wie der sich einsetzt in der Gemeinde, in seinem Glauben einsetzt, was der bewegt in der Gemeinde, ist ja vorbildlich. Ja, da mag es Menschen geben mit starkem Glauben, die auch durch jede Krise mit starkem Glauben hindurchgehen. Aber dann können es manchmal die gleichen Menschen sein, die einem anderen sagen, wenn er irgendwo in Zweifel kommt, du musst mehr beten, dann wird das. Du musst mehr glauben, dann wird das. Und da merkt man auf einmal, wie unbarmherzig das Ganze werden kann. Auch ein starker Glaube kann unbarmherzig denen gegenüber werden, die nicht so einen starken Glauben haben. Oder ich denke an jemanden, der sich in seinem Glauben so stark eingesetzt hat in der Gemeinde und so viel gemacht hat und zu Hause die Ehe und auch die Beziehung zu seinen Kindern, das alles ist verkümmert. Und wenn ich Glauben hätte, der so viel bewegt und Berge versetzt und hätte die Liebe nicht, es wäre nichts, es bringt mich nicht weiter, schon gar nicht auf dem Weg mit Gott. Und das Letzte, was Paulus dann hier noch anspricht, und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Ja, da gibt es Menschen, für uns wohl auch vorbildlich, die viel, viel tun. Da gibt es manche, die haben nicht nur ein Ehrenamt in der Gemeinde, sondern die haben 5 Ehrenämter oder 6 Ehrenämter oder häufen noch mehr Ehrenämter an. Aber wenn das alles ohne Liebe geschieht, all das, was du da gibst und was du tust und einsetzt, dann ist es nichts, sagt Paulus. Dann geht es letztlich nur um dich, dass du eine starke Position in der Gemeinde hast, vielleicht auch deinen Einfluss, deine Macht, dass die anderen dich bewundern. Aber wenn die Liebe nicht dahinter steht, dann wirst du das nicht voranbringen, was Gott will, dass die Liebe lebendig wird, Gottes Liebe lebendig wird in der Gemeinde und unter euch. Und dann führt Paulus weiter, wie die Liebe ist langmütig und freundlich. Da steckt die Geduld drin. Ein Mensch, der liebt, der wird auch Geduld aufbringen und nicht gleich, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt, auch in der Gemeinde, sagen, tschüss, ich gehe. Ist nicht meins, ich suche mir irgendwas Angenehmeres, Leichteres. Liebe hat langen Mut, hat Geduld. Die Liebe eifert nicht, schreibt Paulus, eifernde Menschen, das sind die, die die Latte sehr hoch legen, die hohe Maßstäbe anlegen, die immer übereifrig sind. Und das auch von anderen erwarten. Und Paulus sagt, so ist die Liebe nicht. Mit deinen hohen Maßstäben, da erdrückst du die anderen schier. Finde zurück zur Liebe, die annehmen kann. Auch da, wo Menschen nicht so stark sind, wie du sie gerne hättest. Die Liebe bläht sich nicht auf, schreibt Paulus. Also es geht nicht einfach nur um dein Ego, das sich da aufbläht. Es geht nicht um dich, sondern es geht darum, dass du dienst mit deinen Gaben, dass du für andere da bist und nicht nur dir selbst dienst. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Wie oft rechnen Menschen sich gegenseitig die Fehler auf? In einer Gemeinde, das soll eine Atmosphäre der Barmherzigkeit sein, dass nicht Fehler aufgerechnet werden, sondern die Freude daran ist, wo sich jemand für das Richtige entscheidet, für das Gute entscheidet, aber auch angenommen wird, wo etwas nicht gut gegangen ist. Die Liebe. Die Liebe freut sich an der Wahrheit, die Liebe hört niemals auf, sagt Paulus, und da denkt er, wenn er sagt, die Liebe hört niemals auf, da denkt er an die Liebe, die uns von Gott gegeben wird. Die hört wirklich niemals auf. Und aus dieser Liebe zu leben, dazu ruft uns Jesus Christus. Und diese Liebe Gottes hat Jesus gezeigt am Kreuz, indem er alles gegeben hat, nicht für sich selbst, sondern für uns, damit wir mit Gott verbunden, versöhnt sein können. Diese Liebe zeigt sich in der Auferstehung von Jesus Christus nicht darin, dass Jesus sagt, ich habe es überwunden, sondern für euch, damit auch ihr das Leben habt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Dass ich den Tod überwunden habe, dass Gott Auferstehung geschenkt hat, das soll auch euch gelten. Ich habe von einer Frau einmal Folgendes gelesen, möchte ich gerne weitergeben, was sie anderen engagierten Frauen zu diesem Hohnlied der Liebe geschrieben hat. Danach, wenn ich es gelesen habe, möchte ich noch kurz was auch zu einem Mann sagen. Da schreibt diese Frau, wenn ich mein Haus perfekt mit Blumen und Lichtern und hübschen Details schmücke, aber keine Liebe für meine Familie habe, bin ich nichts als eine Dekorateurin. Wenn ich mich in der Küche abmühe, kiloweise Kuchen backe, Feinschmeckergerichte zubereite und zum Essen einen mustergültig gedeckten Tisch präsentiere, aber keine Liebe für meine Familie habe, bin ich nichts als eine Köchin. Wenn ich ehrenamtlich mithelfe, im Seniorenheim, in der Gemeinde, wenn ich mein Geld spende, aber keine Liebe für die Menschen habe, bin ich nichts als eine Aktivistin. Die Liebe unterbricht das Backen, um das Kind zu umarmen. Die Liebe lässt das Dekorieren einmal liegen und küsst den Partner. Die Liebe ist freundlich, trotz Eile und Stress. Die Liebe beneidet andere nicht um ihr Haus mit ausgesuchten Designermöbeln und exklusiver Kochinsel in der Mitte. Die Liebe fühlt sich nicht ständig von den Kindern genervt, sondern ist dankbar, dass es sie gibt. Die Liebe gibt nicht nur denen, die etwas zurückgeben, sondern beschenkt gerade die mit Freuden, die das Geschenk nicht erwidern können. Die Liebe hört niemals auf. Handys veralten und werden irgendwann weggeworfen. Perlenketten gehen verloren, Goldschläger werden verrosten. Das Geschenk der Liebe Gottes, das wird bleiben. Soweit die Frau. Und das, was ein Mann schreibt, will ich auch noch dazu nehmen. Da schreibt er, ich bin ein erfolgreicher Unternehmer. Als solcher werde ich jedenfalls immer wieder vorgestellt. Bei öffentlichen Veranstaltungen, bei Ehrungen, bei Empfängen. Neulich durfte ich meinen 60. Geburtstag feiern. Meine Firma, ich führe einen mittelgroßen Betrieb mit etwa 80 Beschäftigten. Meine Firma gab mir dazu ein rauschendes Fest. Ich konnte viel Lob, viel Anerkennung und manche Schmeichelei hören. So weit, so gut. Aber das stimmt nur zum Teil. Ich habe bisher auf eine Weise gelebt, die nach außen sehr erfolgreich war, für die ich aber nach innen einen hohen Preis bezahlt habe. Dazu gehören zwei zerbrochene Ehen, gehören Kinder, die in schwere Krisen geraten sind und nicht zuletzt gesundheitliche Probleme. Wenigstens komme ich jetzt endlich zum Nachdenken mit 60 und stelle dabei so ziemlich alles auf den Prüfstand. Dabei erschrecke ich davor, welche Grundsätze mich bisher geleitet haben. Es waren keine Leitgedanken mit hartem T, sondern Leitgedanken mit einem weichen D, also Prinzipien, die Leid hervorgebracht haben. Da wird einer ehrlich und sagt, wenn ich alle meine Kräfte einsetze, wenn ich Erfolg habe, wenn ich vorankomme, wenn ich etwas aufbauen kann, wenn ich für ein volles Konto sorgen kann, bleibe aber blind für die Beziehungen zu den anderen, zu Gott, dann bin ich nichts als eine Maschine.